So, guten Morgen. Wir sind gerade ein bisschen in die Falle getappt. Die Uhr stimmt nicht. Die geht 5 Minuten zu spät. Ist 15 Minuten zu spät. Wir haben schon 9. Es kann schon losgehen. Herzlich willkommen zum dritten Tag hier auf der Vosges-Konferenz. Schön, dass alle so früh hier angekommen sind. Ich hoffe, alle sind fit, haben den letzten Tag oder die letzten Tage der Konferenz gut verbracht. Und ich freue mich jetzt hier auf einen Fernerkundungsblock, den wir jetzt hier als erste Session am dritten Tag haben werden. Wir haben drei tolle Vorträge, die uns erwarten. Wir gucken erstmal in die Geschichte und werden uns historische Satellitenbilder jetzt anschauen. Und zwar haben wir den Markus Metz hier, der bei der Firma Mundiales arbeitet seit einigen Jahren und schon ein alter Hase ist, wenn es um Satellitenbilder geht. Und wir werden jetzt nicht nur die Bilder darüber etwas hören, sondern auch mit Graskis, in dem Projekt bist du ja sehr aktiv, dann auch noch einen Blick in die Geschichte wagen. Und danach werden wir uns mit Baumstandorten beim Regionalverband Ruhr beschäftigen und darüber etwas hören. Und als dritten Vortrag geht es um UAS-Befliegungen. Also es wird ein spannender Block und nun Bühne frei. Ach so, eine Sache noch, nicht vergessen. Wir haben den Fragenreiter, also alle, die online dabei sind, schreibt eure Fragen bitte in den Reiter und die hier im Podium sitzen, überlegt euch schon mal gute Fragen, damit es gleich eine rege Diskussion gibt und dann bleibt mir nur noch, euch viel Spaß zu wünschen beim Vortrag.
Ja, vielen Dank, Astrid, für die Einführung. Wir fangen jetzt in dieser Session erstmal mit der Geschichte an, gehen zurück in die Vergangenheit und ich werde etwas über hochauflösende Spionage, Satellitenaufnahmen aus den 60ern, 70ern und 80ern erzählen oder wie die Amis damals versucht haben, durch das Schlüsselloch zu gucken. Das ist ein seltsamer Vergleich, kommt nicht nur von mir, sondern direkt von den Amis selber. Erkläre ich nachher. Ja, diese hochauflösenden Spionagesatellitenaufnahmen, die sind jetzt seit einigen Jahren oder inzwischen seit knapp 2 Jahrzehnten nach und nach freigegeben worden. Und wir beim Mundiales haben uns damit beschäftigt, wie man diese Aufnahmen auch tatsächlich wieder gebrauchen kann, also geo- und orthorektifizieren kann. Das war Gemeinschaftsarbeit von Guido Riembauer und mir. Vor allem Markus Neteller war auch dabei, hat auch damit mitgewirkt, er sitzt hier vorne. Und die Julia Haas hat auch da dran mitgearbeitet. Ja, dann ein kurzer Überblick, was ich alles vorstellen möchte. Ganz kurz, Mundiales, was wir machen, wer wir sind. Dann möchte ich das Keyhole-Programm mit den Aufklärungssatelliten vorstellen, wobei ich mich da vor allem auf eine bestimmte Mission beziehen werde. Und dann werde ich Anwendungsbeispiele für diese hochaufgelösten Aufnahmen aus den 60ern, 70ern und 80ern vorstellen, also dass diese Bilder von damals auch heute noch immer noch relevant sind und einen wertvollen Einblick in die Vergangenheit geben. Dann geht es etwas mehr ins Detail zu der Bildgeometrie dieser Aufnahmen und den Verzerrungen aufgrund der speziellen Kamera-Konfiguration, die dort verwendet wurde, und werde dann noch den Ablauf der Rektifizierung erklären, so wie wir ihn dann in CASGIS implementiert haben. Das heißt, es ist jetzt möglich, mit CASGIS eben diese verschiedenen Aufnahmen auch korrekt zu georeferenzieren mit einer hohen Genauigkeit, sodass die heute auch verwendet und mit aktuellen Aufnahmen verglichen werden können. So, Mundiales, was wir tun und wer wir sind. Wir sind vor allem auf Fernerkundung spezialisiert, also Satellitenaufnahmen, auch Luftbildaufnahmen. Viele machen viel Zeitreihenanalysen, ebenso Klimadatenanalysen. Und ja, das ist so unser Kernteam hier. Wir haben auch einen Hund im Team, der aufpasst, dass wir nicht zu viel arbeiten, dann meldet er sich und sagt, dass wir Pause machen sollen. So, dieses Keyhole-Satellitenprogramm bestand aus verschiedenen Missionen. Ich fange mit der sogenannten Corona-Mission an. Das waren insgesamt 144 Satelliten in 8 verschiedenen Läufen. Die Abkürzung hier offizielle ist KH4A und KH4B. Diese Missionen fanden von 1959 bis 1972 statt. Ganz kurz nochmal, um das in den Zusammenhang zu stellen. 1959 wurden die ersten Satelliten ins All geschossen. Allerdings waren die Aufnahmen meistens nicht brauchbar. Die ersten Versuche sind leider ziemlich fehlgeschlagen. 1961 haben dann die Amis versucht, die Kuba einzunehmen, die berühmte Invasion der Schweinebucht. Und 1962 standen dann plötzlich sowjetische Atomraketen auf Kuba. Und die Amis haben davon eben nicht so viel mitbekommen. Und das war auch eine Motivation für dieses Satellitenprogramm, um eben Militärstützpunkte auszuforschen. Bis dahin gab es keine wirklich guten hochauflösenden Spionagesatelliten. Das heißt, es wurden Spionageflugzeuge verwendet, die natürlich viel niedriger fliegen als Satelliten. Das ist ziemlich ungünstig. Diese Flugzeuge werden eben leicht entdeckt und dann auch abgeschossen, was auch im Zuge der Kuba-Krise ab und an passiert ist. Deswegen wurde hier ziemlich viel investiert, um dieses Satellitenprogramm zum Laufen zu bekommen. Diese speziellen Satelliten der Corona KH-4A und 4B-Missionen hatten Panoramakameras an Bord mit klassischen Filmrollen. Diese Panoramakameras, werde ich gleich noch ein Bild zeigen, sind im Satellit rotiert und die Filmrolle wurde dran vorbeigezogen sozusagen und dadurch wurde dann bei diesen KH-4A und 4B-Aufnahmen ein langer Streifen, ein Panoramastreifen aufgenommen. Wenn die Filmrolle dann voll war, hat sich der Satellit leicht gekippt, die Filmrolle ausgeworfen und die wurde dann mit diesen Flugzeugen, die man hier sieht, in der Luft aufgefangen. Hat natürlich nicht immer geklappt, manchmal ist die auch auf den Boden geklatscht, die Filmrolle, oder ins Meer. Und die waren auch so konzipiert, dass die bis zu 2 Tage im Salzwasser, im Meer quasi überleben konnten und dann noch gerettet werden und ausgewertet werden konnten. Ja, die letzten Missionen ergaben, man muss immer dran denken, wir reden hier von den 60ern, 70ern und 80ern Jahren, also diese hier sind aus den 60ern und 70ern, hatten eine räumliche Auflösung effektiv von um die 2 bis 3 Meter. Und das ist schon ziemlich unglaublich, wenn man sich anguckt, was wir heute an freien Satellitendaten haben und was die für eine Auflösung haben. Da sind wir immer noch maximal bei 10 Metern. Besser wird's nicht, sonst muss man ordentlich zahlen. Ja, das wäre eine Darstellung, ein Bild von damals, von der Corona KH-4A Mission. Da sieht man auch schon sehr viel Detail. Man sieht Straßen und auch kleine Feldwege und so. Man kann tatsächlich Häuser erkennen. Die optische Qualität dieser Aufnahmen ist wirklich bemerkenswert. Sehr guter Kontrast, sehr gute Helligkeit. Man kann wirklich viel erkennen. Also das ist nicht bearbeitet. Das ist tatsächlich so, wie es aus dem Scanner dann rauskam. Zum Vergleich dazu dann, so sieht das heute aus. Alles bebaut, man kann nichts mehr erkennen, was tatsächlich da drunter war oder wie das früher aussah. Und das ist eben eine Anwendung dieser Spionagesatellitenaufnahmen. Diese erlauben einen sehr detaillierten Blick in die Vergangenheit von vor 50 Jahren ungefähr. Und auf diesen kann man eben noch unter Umständen Sachen entdecken und finden, die heute mit heutigen Aufnahmen einfach nicht mehr zu sehen sind, weil alles zugebaut ist oder sich die Landschaft zu sehr verändert hat. Diese Spionagesatellitenaufnahmen wurden nach und nach freigegeben. 1995 wurde die erste Charge freigegeben und ist seitdem über den USGS Earth Explorer zur Verfügung, steht zur Verfügung für ungefähr $30 die Szene. Das heißt, diese Szenen, das ist ja Filmrolle, die werden dann on demand eingescannt und man bekommt dann digitale Versionen dieser Bilder. Die Szenen, die schon eingescannt wurden irgendwann, die werden stehen dann jetzt auch frei zur Verfügung. Das heißt, da muss man dann nicht mehr zahlen, die kann man sich dann direkt vom USGS Earth Explorer holen. Die letzte Charge wurde, glaube ich, 2002 freigegeben. Das waren die letzten Missionen aus den 80ern, die dann ebenfalls zur Verfügung gestellt wurden. Hier sieht man auch schon so einen langen Streifen. Das ist dieser, was ich erwähnt habe, dieses Panoramabild, wo die Kamera einmal wirklich rüber geschwenkt hat und einen ganz langen Streifen aufgenommen hat. Und diese Panorama, Aufnahmen, die führen eben zu Problemen, weil sie sehr starke Verzerrungen verursachen. Weitere von diesen Keyhole-Missionen, die wir auch bearbeitet haben oder untersucht haben, ist einmal Gambit, das wäre die KH-7-Mission von 63 bis 67. Das war keine Panoramakamera, sondern eine einfache Kamera, die allerdings so ähnlich wie ein Satellit heute funktioniert hat. Also man kann das sich als ein bisschen wie Scanline-Prinzip vorstellen. Da haben wir eben keine Panoramaverzerrung drinne. Das ist eine andere Verzerrung, kann man sich ein bisschen wie eine Halfpipe vorstellen, von oben nach unten. Und diese Halfpipe muss bei der Rektifizierung dann quasi platt gebügelt werden, was man in diesem Fall mit einer einfachen Rektifizierung, also mit einer Funktion, polynomialen Funktion zweiter Ordnung, ganz gut hinbekommt. Dann gab es noch Hexagon. Diese Hexagon-Mission von 1971 bis 84 hatte eine Auflösung von sagenhaften 16 Zentimetern. Das ist echt unglaublich. Das sind auch riesige Bilder. Und das war wieder ein Panoramakamerasystem, das dort eingesetzt wurde. Und da gab es eben auch wieder diese langen Streifen. Diese Aufnahmen sind schwer automatisch zu analysieren, eben wegen dieser diesen Verzerrungen, dann ist es auch nicht ganz klar, wo diese überhaupt liegen. Es gibt erstaunlich gute Metadaten, die eben einem schon einen groben Hinweis geben, wo auf der Erde diese Bilder liegen sollten, aber man muss schon noch recht viel Hand anlegen, um die dann wirklich gut hinzubekommen. Außerdem waren die Aufnahmen damals nur schwarz-weiß, das heißt, man kann keine modernen Analysen damit durchführen, Klassifikation oder so, die ja normalerweise mehrere verschiedene Farbkanäle benötigen. Das heißt, hier ist sehr viel manuelle Arbeit erforderlich. Man kann maximal ein bisschen Objekterkennung versuchen. Das ginge noch mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Wichtig sind diese Aufnahmen zum Beispiel für Untersuchungen der Langzeit-Langbettdeckung, also Veränderungen im Waldbestand zum Beispiel, Verstädterung, das Beispiel, das ich vorhin gezeigt habe, oder auch für Archäologie. Das war dann auch die Motivation hier für unsere Arbeit, weil man in diesen Aufnahmen unter Umständen noch, vor allem im Mittelmeerraum, damit hat das bei uns angefangen, alte archäologische Stätten erkennen kann, die heute eben, weil alles zugebaut ist, so nicht mehr aus der Luft zu erkennen sind. Ja, das wäre nochmal ein Vergleich, wie das heute aussieht. Das sind Sentinel-Daten von 2020, die eben mit Sentinel eine wesentlich gröbere Auflösung haben. Dafür haben wir mehr Farbkanäle und können andere Analysen damit durchführen. Das wäre ein Beispiel für gefundene archäologische Stellen. In dem Fall sind wir hier in der Türkei, wenn ich mich nicht irre. Und da sieht man hier diese ganzen kleinen roten Zahlen, sind alles Objekte, die potenzielle archäologische Stellen, Fundorte sein könnten und die dann eben vor Ort genauer untersucht werden können. Hier ist nochmal ein Zoom in eine dieser Stellen, was man hier sehen kann. Genau, das ist in der südlichen Türkei. Und diese beiden Kringel da auf dem Feld, oben und unten, das sind potenzielle Stellen, die eben über diese Corona-Aufnahmen zu erkennen sind. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins technische Detail zu der Bildgeometrie und den Verzerrungen. An Bord eines solchen Satelliten war nicht nur eine Panoramakamera, sondern drei Kameras insgesamt sogar. Zwei echte Panoramakameras, die einmal nach vorne und nach hinten geguckt haben. Damit wurden Stereoaufnahmen eben angefertigt. Das heißt, man kann theoretisch auch aus diesen Stereoaufnahmen ein Höhenmodell ausrechnen. Dann gab es noch eine Kamera, die hat in den Himmel geguckt. Das war wichtig, um bei jeder Aufnahme so ungefähr zu wissen, wo auf der Erde wir gerade so ungefähr sind. Das wäre dann ein Beispiel für den Effekt dieser Panoramaverzerrung. Oben haben wir das Ergebnis einer normalen Rektifizierung mit einer Standard polynomialen Funktion erster Ordnung. Und unten ist dann die Panoramaverzerrung berücksichtigt. Das ist also deutlich weiter auseinandergezogen und an den Enden noch so ein bisschen auch noch auseinandergezogen. Und erst wenn man diese Panoramaverzerrung berücksichtigt, bekommt man auch eine hohe Genauigkeit. Wir sind bei der Georektifizierung bei ungefähr 5 Metern, je nachdem, wie viel Detail da drin ist, manchmal auch ein bisschen besser im Vergleich zu Ground Truth. Das Ganze, dieses Transformationsmodell für die Panoramaverzerrung ist in einem Artikel beschrieben von Sohn et al. 2004. Sehr detailliert mit schönen Formeln. Das haben wir dann alles umgesetzt in GRAS. Und zwar in der Orthophoto Suite, die eben für Orthorektifizierung gedacht ist. Und jetzt auch mit diesen Panoramakameras zurechtkommt. Also nicht nur mit diesen Corona KH4A und B Panoramakameras, sondern generell mit Panoramakameraaufnahmen aus der Luft. Dann noch ganz kurz möchte ich den Ablauf der Rektifizierung beschreiben. Wenn man diese Bilder ordert bei USGS, bekommt man 4 Einzelbilder, weil die Szene eben so lang ist, um eine möglichst hohe Auflösung zu bekommen. Im Scan bekommt man 4 Schnipsel, die dann erstmal zusammengesetzt werden müssen. Das haben wir inzwischen auch automatisiert mit Panorama-Kamera-Software, die heißt Hugin. Die ist eigentlich für Digitalkameras gedacht. Also wenn ich jetzt hier stehen würde und klick, 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 klick machen würde, kann diese Hugin-Software das zusammenfügen und die kann aber auch hier diese Bilder zusammenfügen zu einer Szene. Die sind dann noch nicht georektifiziert. Das kommt dann im nächsten Schritt. Wir brauchen ganz viele Kontrollpunkte, GCPs, Ground Control Points, um dann letztendlich eine solche Szene korrekt georektifizieren zu können. Das ist jetzt die Aufnahme von damals, also die Spionagesatellitenaufnahme. Und das Bild davor hat eben heutiges Referenzmaterial gezeigt, wo man diese Punkte setzen kann. Ein anderes Beispiel, hier haben wir Sentinel benutzt, um auch einen solchen Kontrollpunkt zu zeigen. Und das wäre wie wieder das Äquivalent auf der historischen Aufnahme. So, wenn wir diese Punkte alle haben, die sollten auch möglichst gleichmäßig verteilt sein natürlich über die ganze Szene, damit am Schluss ein korrektes Ergebnis rauskommt. Können wir die tatsächliche Orthorektifizierung anwerfen, die dann auch automatisch durchläuft. Wir brauchen dafür so um die 20 bis 40 Kontrollpunkte. Herausgestellt hat sich, dass mit 20 Punkten normalerweise ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden kann. Mehr Punkte bringt nicht wirklich was, außer dass es eben mehr Zeit kostet. Wir hätten also die gepatchte Szene, da müssen wir noch die Parameter schätzen, wie hoch der Satellit geflogen ist, an welcher Position und so weiter. Dann wird über den Root-Mean-Square-Fehler abgeschätzt, wie gut unsere Kontrollpunkte sitzen, unter Umständen noch gefiltert. Dann wird die eigentliche Orthorektifizierung durchgeführt und wir bekommen das Endergebnis, das ich vorhin illustriert habe. Damit wäre ich jetzt auch am Schluss. Das wäre quasi ein Überflug, wo mehrere Szenen orthorektifiziert wurden. Und dann kann man so einen Überflug rekonstruieren. Im endgültigen Ergebnis gibt es diesen schwarzen Rand darum dann nicht mehr. Der ist jetzt nicht hier nur auch dargestellt, um zu sehen, wie diese einzelnen Szenen, die der Satellit aufgenommen hat, so schön einen Überflugstreifen ergeben. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen.
Ja, herzlichen Dank, Markus, für den tollen Vortrag. Das war ja wirklich höchst spannend und ich denke, da gibt es auch viele Fragen, die jetzt an dich gestellt werden können. Eine haben wir schon im Chat, die heißt, von welchen Gegenden liegen die Aufnahmen vor?
Ja, diese Satelliten, die konnten damals ja nicht wirklich programmiert werden. Also einen Computer konnte man in so einen Satellit nicht einbauen, der wäre einfach wieder abgestürzt. Das heißt, die wurden hochgeschossen und haben einfach aufgenommen, bis die Filmrolle voll war. Das heißt, es gibt grundsätzlich für den ganzen Globus Aufnahmen.
Wow. Ja. Mhm. Okay. Dann haben wir hier eine Frage aus dem Raum. Niklas?
Muss nicht leuchten, ne? Genau, das ist der Trick. Ja, also vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Vielen Dank ans Mundiales-Team für dieses tolle Projekt. Also ich bin hellauf begeistert. Also das lässt sich gar nicht in Worte fassen. Ich habe eine ganze Liste an Fragen, die jetzt einfach zu viel wäre zu stellen. Deswegen vielleicht filtere ich die ein bisschen nach dem, was jetzt irgendwie vielleicht besonders relevant fürs Auditorium ist. Die eine geht so ein bisschen in die Richtung der Frage, die in Venueless auch gestellt wurde. Mich würde interessieren, gibt's irgendwie eine ungefähre Einschätzung, wie viel von diesen Grundrollen digitalisiert sind, also wie da so der Digitalisierungsstand ist? Wir können vielleicht auch, ja genau.
Das, also absolut weiß ich das nicht, wie viel davon tatsächlich schon digitalisiert ist, also eingescannt wurde. Wir wissen, dass vor allem für die südliche Türkei und für Syrien eben Archäologieprojekte durchgeführt wurden und da wurde ziemlich flächendeckend schon digitalisiert. Mhm. Für andere Gegenden bin ich mir nicht ganz so sicher. Afghanistan kann sein, dass da auch noch relativ viel inzwischen zur Verfügung steht. Und ansonsten ist das eben patchy, je nachdem, welches Institut oder welche Organisation an welchem Gebiet Interesse hatte. Dort gibt es dann viel schon digitalisiert. Und bei anderen Gegenden, die eher nicht so interessant sind, da gibt es eben nichts. Aber so einen absoluten Überblick habe ich nicht.
Ja. Kleine Ergänzung dazu, also die Daten, es sind glaube ich 800.000 Szenen stehen zur Verfügung, die aber eben, wie gesagt, unklar ist, ob die digital vorliegen oder nicht. Aber im Endeffekt kann man die online bestellen beim USGS für $30 und dann hat man sie, dauert eine Woche. Das heißt, Digitalisierung geht da recht flott.
Und die andere Frage, die ich mir stelle, gibt es irgendwie so eine Art Management der bereits georeferenzierten Objekte und gibt es irgendeine Überlegung, wer sozusagen da vielleicht das zentrale Koordination oder Hosting übernehmen könnte? Weil ich denke mir halt, also wenn ich zum Beispiel jetzt eine bestimmte Region im Interesse habe, dass ich einfach auch relativ sicher sein kann, dass ich schon referenzierte Stellen kann und vielleicht Stellen sozusagen ausfüllen. Ja, dass man das so ein bisschen koordiniert, dass man vielleicht auch ein bisschen eine gute planetare Abbildung bekommt. Ob da irgendwas bekannt ist, würde mich interessieren.
Da ist mir ein Projekt bekannt, und zwar für Syrien. Da wurden ganz viele Szenen bearbeitet, jetzt nicht mit unserer Methode, mit einer anderen Methode. Und da wurde dann auch ein Atlas zur Verfügung gestellt. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her und ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Atlas noch online ist.
Ja. Noch eine Frage, wenn ich darf. Ja, aber das können wir dann separat nochmal machen. Bei den 20 bis 40 GCP, da würde mich interessieren, wie lang der Streifen ist. Den hatten Sie vielleicht auch gesagt, aber um das so ein bisschen in Relation setzen zu können.
Also jetzt in dem Beispiel, das ich hier demonstriert habe mit KH4A, war der Streifen 120 Kilometer breit ungefähr. Ja, und da ist es eben wichtig, man braucht jetzt nicht auf jeden Quadratkilometer einen GCP. Es ist viel wichtiger, dass die gleichmäßig über den ganzen Streifen verteilt sind, damit dann am Schluss der Orthorektifizierungsalgorithmus auch jeden Teil der Szene einigermaßen gut auf die Ground Truth quasi matchen kann.
Gut, es gab auch noch im Chat Fragen, aber vielleicht habt ihr die auch schon fast beantwortet. Eben, werden die rektifizierten Szenen frei bereitgestellt? Das war ja eigentlich...
Von uns jetzt nicht. Mhm. Wir haben das auch im Auftrag gemacht. Das wäre dann, soweit ich weiß, stehen die Szenen, die wir jetzt bearbeitet haben, noch nicht öffentlich frei zur Verfügung. Aber wir haben wenigstens die Software frei zur Verfügung gestellt, womit diese Szenen georektifiziert werden können.
Mhm. Okay, dann noch die Frage, wie viele Rollen gibt es?
Wie viele Filmrollen?
Ja.
Im Prinzip pro Satellit einen. Also ein Satellit hat eine Rolle bekommen, ziemlich große, und wenn die voll war, war sie halt voll. Man konnte ja nicht hochfliegen und dem Satelliten eine neue Filmrolle einlegen.
Mhm. Ja, stimmt. Gut, ja, dann, achso, genau, und zur letzten Folie, das können wir uns auch noch gerade angucken, wenn du nochmal zur letzten Folie zurückgehst, da war die Frage, wie viele Umkreisungen dahinter stecken.
Umkreisungen?
So steht es hier, wie viele Umkreisungen, letzte Folie.
Das war ein Überflug.
Ah,
also die wurden wirklich quasi im Sekundenabstand hintereinander aufgenommen. Ein einziger kontinuierlicher Überflug.
Ah ja, genau.
Das hat dann für diese paar Szenen wahrscheinlich ein paar Minuten, weniger als eine Stunde gedauert, die aufzunehmen. Okay.
Gut, ja, dann müssen wir aus zeitlichen Gründen jetzt auch aufhören. Wir hätten sicherlich noch viele Fragen oder viel zu diskutieren. Spannendes Projekt. Also danke, Markus Wetz, für den Vortrag. Wir haben jetzt 4 Minuten, also nochmal Applaus, Entschuldigung, genau, Applaus. Super.